Also es gab mal eine Situation bei meinem bester Feind, als es noch eine Halligalli-Rubrik war, haben wir das alles vorbereitet, standen bei dem vor der Wohnungstür und wollten halt Überraschung machen. Ja, und der war nicht da.
Scheiße. Das war deine Omas größter Traum.
Ja, sie hätte schon.
Sie will, dass du in Afghanistan
meine Oma
stellst.
Meinte schon so, sie hätte sich gewünscht, dass sie mich in der Tagesschau sieht.
Ich habe dich nicht an deinem Twitter-Handle-Foto erkannt. Viele der Rocket Beans Community oder die Darsteller, die vor der Kamera stehen, retweeten deine Tweets. Und ich denke immer so, ah, das ist dieser Mega-Fan.
Anja Ressler, 34, aus Berlin. TV-Redakteurin im Internet. Zurzeit macht sie Redaktionsleitung, Show und Light Entertainment bei den Rocket Beans. Vom September 2011 bis Mai 2012 lebte sie ohne Kühlschrank.
Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gallery Voice Halstabletten.
Gallery Voice, besser gut bei Stimme.
Und cheers.
Gallery Voice.
Cheers.
Ja, ich finde das Zeug geil. Ich kann da.
Benutzt du es wirklich?
Ja, ich benutze es zu Gamescom.
Ah! Ja, können wir kurz da reinsteigen? Ja. Das ist eigentlich ein guter, fließender, guter
Eingang. Das erzähle ich ohne Probleme sehr gerne, dass uns dieses Zeug jedes Jahr im August die Stimme rettet.
Was musst du denn da bei der Gamescom machen oder wie lange musst du denn da erzählen?
Was wir schreien halt viel.
Ah, okay.
Wir sind in so einer riesen Halle und da wird halt immer, jetzt kommt der, was? Okay, auf drei und Intro ab. Und dadurch, dass es halt, du redest den ganzen Tag in so einer...
Und deswegen Gallery Voice. Okay, sehr gut. Das war schon.
Wir haben allerdings Kirsche.
Was ist das?
Cassis.
Also bei Gamescom, da sind wir auch ganz schnell. Wir können ja auch direkt reinspringen in das gute Thema. Du bist nämlich, bist deine Redakteurin.
Ja.
Ja, und jetzt gerade oder beziehungsweise hast von 2016 angefangen bei Rocket Beans. Rocket Beans ist ein, für die Leute, die es nicht kennen, ein sehr cooler, sehr funner,
super cooler Internetsender, TV-Sender.
Ja, genau.
Eine Entertainment-Plattform, eine Heimat für Nerds.
Ja.
Popkultur ist unser großes Ding.
Und ihr macht das 7 Tage die Woche?
Oder ununterbrochen läuft der Sender. Also Rocket Beans TV ist gegründet worden von den Rocket Beans. Die Beans sind Budi, Etienne, Arno, Nils und Simon.
Mhm.
Deswegen gibt es diesen Beans-Namen. Und die haben früher Game One gemacht.
Mhm.
Und als auf MTV lief das bis 2014, dann hat MTV gesagt, oh nö, brauchen wir eigentlich nicht mehr.
Ja, ja.
Also das ist ja nicht das erste
wir
Mal gewesen.
Wir haben jetzt Mariah Carey, können wir Musikvideos machen.
Genau, Gaming und so. Und dann stand im Dezember 2014, standen die alle da, hier auch da, wo immer noch hier in Hamburg in der Heinrichstraße, haben gesagt, scheiße, was machen wir jetzt?
Ja.
Und haben sich dann tatsächlich kurzerhand entschlossen, ihren Traum des eigenen Fernsehsenders zu erfüllen, mit Hilfe der Community.
Mhm.
Das heißt, ihre ganzen Fans haben gerade in der Anfangszeit ganz viel Geld gespendet, damit die Leute, die da alle schon waren, also es musste auch zum Glück niemand entlassen werden oder so, diesen Sender an den Start bringen. Und dann haben die am 15. Januar 2015 sind sie on air gegangen und seitdem streamen wir halt durch.
Krass.
Und das vor allem natürlich mit Gaming-Inhalten, Let's Plays und dann auch, aber auch schon von Anfang an mit so Formaten wie Bonjour hieß das zum Beispiel damals, war dann so ein Wochenrecap, so was ist eigentlich so los auf dem Sender und ein bisschen mit
Talkformat.
Ja,
also
genau,
so,
mit Gästen und Musik auch und dann gab es natürlich schon immer Pen and Paper, das gab es auch schon vor der Sendergründung oder Nerdquiz und dann auch ziemlich schnell das Chat-Duell und also Formate, in denen eigentlich nicht gezockt wird.
Ja.
Also wo keiner einen Controller in die Hand nimmt oder so. Und das sind ja eher so Show and Light Entertainment Formate, wie wir so schön sagen.
Ja.
Und ein Jahr später hat man dann gedacht, ah Mist, ey, wir haben jetzt so viele Formate, die halt nicht Gaming sind, da brauchen wir jemanden, der da ein bisschen Ahnung von hat.
Und dann kam ich.
Und dann habe ich gesagt, hallo. Ich habe
ein
bisschen Ahnung.
2016 war
genau.
Das dann.
Und seitdem bin ich da. Seit Januar 2016.
Und wie kommst du, ich ruder mal ein bisschen ganz weiter zurück. Zu deiner Person.
Ja.
Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit rudern sage. Ich weiß nicht, ob das so ein
das
gängiges
ist, sagt man so.
Sagt man so.
Lass nochmal zurückrudern.
Rudern,
ja.
Können wir mal ganz weit in die Forschung. Wie ist denn so dein Werdegang gewesen? Weil, wie hast du denn angefangen? Was hast du denn eigentlich studiert? Erzähl mal.
Willst du das alles wissen?
Ja, das wollen wir. Das geht ja um dich.
Also damals. Weißt du, wir mussten in der Schule, und ich glaube, das müssen ganz viele auch heutzutage noch machen, ja, so ein Pflichtpraktikum machen. Da war ich 16. Und also in der 10. Klasse oder so. Und ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich mich damals beim FAB Fernsehen aus Berlin, das ist so ein Regionalfernsehsender, so ein kleiner Privatfernsehsender gewesen, beworben und bin da meine 2 Wochen hingegangen und habe in den 2 Wochen gemerkt, ah, scheiße, ist schon geil. So ja. Fernsehen oder journalistisch arbeiten, haben wir so News gemacht. Und dann als ich das Abi gemacht habe, ja, da habe ich dann wieder da angefangen, aber diesmal richtig.
Wie hieß das?
FAB.
Das gibt's nicht
Fernsehen
mehr.
Fernsehen aus Berlin ist leider pleite gegangen.
Oh nein.
Und dann wollte ich immer Journalistik studieren und dachte, boah, geil, dann gehe ich dann nach Leipzig, weil die da den coolsten Journalistikstudiengang haben, den man sich so wünschen kann. Und da waren auch so ein paar ehemalige Studenten, die ich ganz cool fand, Journalisten aus Tageszeitung und so weiter. Und da war die Grundvoraussetzung, nicht ein geiles Abi zu machen, also kein NC, sondern Talent dafür zu haben oder halt so einen Aufnahmepraxistest zu bestehen und halt ein Praktikum vorher zu machen, ein journalistisches. Also ich hatte einen vollen Plan von dem, was ich unbedingt machen will.
Ja.
Und dann war ich beim FAB und habe da tatsächlich ganz schnell gearbeitet und habe dann da so Wovereit interviewt und andere Politiker, also Lokalnachrichten gemacht, aber auch so Boulevard, alles was man halt so.
Aber das war schon ein großes Ding dann eigentlich gewesen.
Es war mega aufregend. Ich war 19
Ach, geil.
Und habe dann so vor Wovereit gestanden und war so, hallo, ich habe mal eine Frage. Und aber es war auch,
du meine Jeans? Ich meinte, bist du da irgendwie?
Und das war schon cool. Das war auch das Jahr vor der WM, also die dann in Deutschland war. Deswegen gab es viele Fußballthemen und so.
Ja, ja.
Und es war einfach eine ziemlich geile, aufregende Zeit. Und dann habe ich mich dann in Leipzig an der Uni beworben wollen. Und dann haben die gesagt, oh nee, den Studiengang Journalistik, den setzen wir gerade aus bis 2008, weil wir im Zuge der Bachelor-Master-Umstellung da einiges umstrukturieren müssen.
Ah nein!
Und dann ist es in mir wirklich so eine heftige Welt zusammengebrochen.
Scheiße!
Ja, und ich so,
das ist alles für das.
Aber ich hab geheult.
Ich hatte das auch in der Art so gehabt, weil bei uns war auch gerade die Umstrukturierung und ich hatte Glück, dass ich noch den, hätte ich es nicht gekriegt, hätte ich 1,5 Jahre warten müssen. Und das ist ja schon eine lange Zeit. Was macht man dann in der Zeit? Ja.
Genau, und ich sag so, fuck, ich kann nicht so lange warten.
Ja.
Also es war für mich so, nee, also ich war wirklich richtig, ich habe wirklich geweint. So schlimm, also ich hatte so einen Plan und dann auf einmal geht der nicht.
Mhm.
Und dann habe ich mich aber trotzdem, ich habe halt dummerweise nicht das beste Abitur gemacht, weil ich ja dachte, mein Plan würde aufgehen.
Ja.
Habe mich auch in ganz Deutschland irgendwie beworben für Kommunikationswissenschaften, hast du nicht gesehen, bla, blub, blub. Und habe dann aber am Ende in Potsdam studiert. Und zwar Humangeografie und Germanistik.
Ja, das weiß ich.
Das war dieser Zweifach-Bachelor. Und dann war ich bei der Studienberatung. Dann meinte sie, ja, wenn du Journalistin werden willst, dann mach das doch so. Das ist viel cooler, weil dann bist du interdisziplinär gebildet, bla bla. Und Potsdam war geil, weil ich musste nicht aus Berlin weg.
Ja, klar.
Und dann habe ich das studiert. Und dann bin ich aber schon ziemlich schnell wieder
raus. Ja. Wie lange hast du auch zu Ende studiert? Oder?
Nee. Also ich habe zwar alle 3 Jahre durch und ich habe auch alle Kurse belegt und abgeschlossen und ich habe sogar schon die Bachelorarbeit angefangen, aber ich habe dann, habe ich mich dann verabschiedet, weil ich in Sprachwissenschaft, in Linguistik derartig beschissen war. Also ich war wirklich so schlecht, da gab es einen Kurs, den hätte ich noch einmal machen können, also noch einmal die Klausur schreiben können.
Ja.
Sonst hätten die mich zwangsexmatrikuliert und war ich schon an so einem Punkt beruflich, dass ich gesagt habe, ach komm, scheiß drauf.
Brauchst du gar nicht mehr, ja.
Nee. Also weil ich hatte bis dahin, in der Zeit, dann hatte ich schon bei Wer denn jetzt Hufshow gearbeitet,
genau,
falls es noch irgendjemand kennt.
Ja, du hast ein paar sehr, sehr interessante Sachen gemacht oder wo wir halt, wo dieses auch diese Goodbye Deutschland und diese ganzen Sachen und dann halt aber
auf
auch
und davon.
Auf und davon und dann halt mit wie mein bester Freund, das ist ja alles dann, also das heißt, du hast dann angefangen zu studieren in Potsdam, was praktisch ist und dann, wie kam das, was war das Erste, was du dann außerhalb des Studiums gemacht hast?
Da habe ich im Bundestag gearbeitet.
Genau, das
da habe ich tatsächlich im Abgeordnetenhaus und im Bundestag als Mediaberaterin gearbeitet. Das war auch sehr so studentische Hilfskraft, aber es war jetzt nicht so, das musste ich auch irgendwie machen, keine Ahnung. Und dann war ich bei der Nils Rufshow. Die war damals bei Sat.1 Comedy und ist dann ins Free TV gekommen.
Okay.
Und da war ich in der Redaktion und habe da, und am Ende war ich sogar Junior-Producerin, weil sich die Umstände glücklicherweise so gefügt haben.
Ja.
Aber da fing es so bei mir mit Late Night Show und Comedy an.
Und wie, da hat es angefangen.
Genau.
Und wie war das, bei Nils Ruf zu arbeiten?
Ich fand es eigentlich ganz geil. Ja. Also für mich, aus meiner ganz eigenen Perspektive, war das eine richtig wichtige, coole, lehrreiche Zeit. Ich habe da eine ganz, ganz großartige Producerin gehabt. Die hat damals, sie hat auch wirklich in den 90ern schon Harald Schmidt, glaube ich, ziemlich lange mit betreut und groß gemacht.
Ja.
Und die Frau hat mir halt, die hat mir einfach wahnsinnig viel beigebracht. Also die war einfach irre.
Ja.
Und sie ist dann allerdings, glaube ich, nach Köln zurückgegangen, noch kurz bevor die Firma dann auch pleite ging. Nein, das hat aber nichts mit ihr zu tun. Und die, dadurch habe ich dadurch aber diese kurzzeitig diese Junior-Producer-Stelle gehabt. Und es war halt cool. Also da habe ich halt die ganze Show mitgemacht, von A bis Z. Geplant, Sendeabläufe geschrieben, die Autoren betreut.
Also das ist alles
Gästeinfos
nur,
das, geschrieben.
Okay, krass.
Alles.
Also das mit relativ jung. Und super viele krasse, das alles gemacht.
Und Cue-Cards gehalten. Das ist mal, Cue-Cards sind ja diese, ja. Also du weißt, aber die meisten Deutschen wissen das halt nicht. Das sind ja diese riesengroßen Karten, wo immer, die man bei Stefan Raab immer gesehen hat, wo der Text draufsteht.
Ja, genau.
Den man dann so um sich rum halten muss, damit der Moderator das lesen kann. Nils war allerdings sehr viel größer als ich. Deswegen stand ich immer da und habe mich da ein paar Mal verkrampft. Und es gibt, gerade in den ersten Folgen, sieht man halt ganz genau, wie er so nach unten guckt.
Um zu lesen.
Um zu lesen.
Oh nein, gibt's da irgendwie so eine krasse Panne, die mal passiert ist, dass du, ich hätte so Angst, dass mir das hinfällt oder dass ich das falsche Papier hole oder dass er viel zu schnell liest.
Ja, ich habe das geübt. Bevor die Sendung losging, stand ich immer in der Backstage und habe die ganze Zeit die Cue-Cards um, habe dann immer geguckt.
Wo ist Anja? Anja übt mit den Tafeln wieder. Aber jetzt gibt's ja Teleprompter, oder?
Den haben wir dann auch mal probiert. Das war dann auch besser. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht.
Ja.
Weil es auch das Zuschauerfeedback so, liest der da nur ab und man sieht das ja genau und bläh. Und dann haben wir einen Teleprompter gemietet, aber Teleprompter sind halt teurer.
Ja.
Kosten ja Geld. Habe ich damals auch erst gelernt, wenn du halt bei der Produktionsfirma oder wer auch immer der Dienstleister noch einen Teleprompter bestellst, dann
ist das
kostet halt Geld.
Ja, ja. Ja. Und okay, dann machen wir mal so weiter in diesem Ding, dass du, dann hast du bei Nils Ruf und immer noch weiter studiert und von Nils Ruf war es dann, das nächste war dann?
München. Da bin ich dann, genau, Nils, also Weltruf TV hieß die Produktionsfirma, war dann nicht mehr da. Ich muss aber auch dazu sagen, es war eine krasse Zeit. Das war 2008, da ist viel pleite gegangen.
Ja.
Das war die Zeit, in der wir, glaube ich, auch gerade in irgendeiner Wirtschaftskrise,
ja, Wirtschaftskrise
waren.
Ich weiß, mein Onkel hat ganz viele Häuser verloren.
Ja, und genau, also auch viele Produktionsfirmen haben dicht gemacht. Das war auch die Zeit, in der so diese komischen Docutainment-Formate auf einmal so steil gingen, weil die halt so einfach billig und billig waren. Zu produzieren.
Ah, okay.
Und darauf haben dann viele Produktionsfirmen umgesattelt. Boah, ich bin voll der Fernsehnerd, ne? Nicht, dass
das
jetzt
super,
irgendwie die Leute so langweilt. Und dann haben wir das, oder?
Nee, das ist richtig. Super.
Und dann bin ich nach München gegangen, weil es in Berlin
der einfach... Der macht so, schön, das, guck mal, wie der Grit ist und der findet das geil.
Okay, cool. Ja. Und dann gab es in Berlin keine Jobs mehr, die in diesem Medienbereich waren, sage ich
ja.
mal. Also für mich, ich hätte alles möglich natürlich machen können, aber ich wollte ja wohin. Und
ja, ja.
Dann habe ich 2009 mich in München beworben, in Unterföhring besser gesagt, bei... Damals hieß witzigerweise German Free TV, was heute halt die ProSiebenSat.1 Media AG ist, weil die hatten irgendwie in der Phase so eine, wir launchen mal alles um und nennen es German Free TV.
Ja, okay.
Mhm. Und so, das so. Und da habe ich in einer Redaktionsleitung, wie hieß das, Factual Entertainment and Documentary oder irgendwie so, das
ja.
haben die da gerade so.
Ist das da auch, wo Sky ist und so?
Genau,
alles da?
Direkt ja, neben Sky ist so ein riesengroßes anderes Haus, wo halt ProSieben und Sat.1 drin sitzen. Mhm. Und da wollte ich einfach, da habe ich gedacht, ey geil, du warst noch nie in so einem Sender, also
ja.
außer FAB. Und das machst du jetzt. Und da war man dann, also war eigentlich auch eine Redaktionsassistenz für die Chefredaktion.
Mhm.
Das ist natürlich insofern ganz interessant, dass man da gucken kann, wie sowas abläuft, aber es ist natürlich voll unkreativ. Ne? Also du sitzt halt da und berechnest die Quoten den ganzen Tag und dann erzählt man sich, warum die Quoten so sind, wie sie sind.
Ah, warte mal, okay. Unkreativ, aber sehr interessant. Also das heißt, die Quoten werden auseinandergenommen und analysiert.
Mhm.
Und dann heißt das, und dann würde dann die Redaktion sagen, okay, wir sehen jetzt hier, das und das, das läuft besser. Also eigentlich wie jeder Fernsehsender, das ist ja auch eigentlich logisch.
Ja.
Aber, ja, okay. Und wie lange warst du da?
Da war ich tatsächlich nur einen Monat oder so, weil, weil ich dann relativ schnell gesagt habe, oder zwei Monate, ach Mensch, ey, ist nicht so spannend für mich, ich finde es wirklich cool, und also, aber es ist, ich möchte halt gerne was Kreativeres machen.
Ja.
Und es war mir auch klar, die haben mir auch nichts Falsches versprochen. Also es war wirklich cool da. Also das Coole war, ich war in dieser, dadurch, dass ich war nicht nur bei ProSieben oder nur bei Sat.1 oder so, sondern wir waren Kabel 1, Sat.1 und ProSieben, hatte ich diese 24-Stunden-Reportage, mein Revier, Toto und Harry und so diese ganzen, ich fand die auch ganz geil, Achtung, Kontrolle. Und diese ganzen Formate habe ich sozusagen betreut und für die Produktionsfirma die Quoten analysiert und dann haben wir das besprochen. Und es war in einer Zeit, in der gerade, glaube ich, Olympische Spiele in Vancouver waren. Also wir hatten eh keine guten Quoten, weil der Quoten halt nicht ging an. Ja. Und es war ultra interessant, diesen Apparat Sender zu verstehen. Das ist wirklich auch ein spannendes Unternehmen. Und habe dann aber gesagt, naja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt alles so mitgenommen. Dann habe ich jemanden getroffen, der da auch in Unterführung bei Endemol gearbeitet hat. Da war es nur Endemol. Und dann haben wir das ausmachen können, dass ich da hin durfte.
Rübergehen. Ah, ja. Okay.
Und es war auch cool. Also es war wirklich so, hatte jetzt keine wichtige Position, die man nicht ersetzen konnte. Also,
werden wir rausfinden, wie die Quoten sind. Diese eine Frau ist weg, was machen wir denn?
Ja, da gab es eine Software, die man jeden Morgen halt angeschmissen hat von der GfK und so. Das ist also alles gut. Und dann habe ich aber diese Chance bekommen, weil ich den kennengelernt habe bei einem Pitch und so weiter. Und dann, ich fand sowieso irre toll, wie Menschen mich immer irgendwie gefördert haben. Also die waren wirklich so, ja toll, machst einen tollen Job oder hier und mach mal noch so und und dann habe ich den kennengelernt. Und hat gesagt, Mensch, so jemand wie du, den könnten wir gebrauchen. Und dann bin ich in München länger geblieben, als ich wollte. Dann habe ich ein Urlaubssemester eingelegt und habe gesagt, ach, ich habe jetzt hier wieder neue berufliche Herausforderungen.
Ja.
Und da habe ich dann zum ersten Mal auch so Docutainment gemacht bei Endemol.
Was war das?
Das hieß, dieses Format, was ich hauptsächlich betreut habe, hieß Neu für Null. Das lief auf Kabel 1. Da ging es darum, es war ein sogenanntes Makeover-Format, also jemand kommt irgendwo nach Hause und sagt, Mensch, hier sieht es ja schlimm aus, ich renoviere mal.
Und dann kommen die Leute und...
Genau, und wir hatten aber Neu für Null, weil eben das war die Zeit, in der die Leute kein Geld hatten. Und wir wollten mit diesem Format zeigen, mit wenig Geld trotzdem die Wohnung irgendwie so wieder herzurichten.
Do it yourself. Und warst du denn da Teil von, so zum Beispiel, ist in der Redaktion, in dem Berufsbildredaktion, auch sowas wie Carsten? Dass du die Leute castest, du rausfindest, okay, was für Häuser oder musst du da hinfahren? Oder?
Ja, das war auch sehr, sehr spannend für mich. So, dann kriegt man halt so auf einmal die Möglichkeit, so, ja, du kannst dir vorstellen, so ein Casting zu machen. Und dann.
Du so, ja.
Okay, klar, mache ich. Und dann gibt es auch, da muss man es auch selber drehen. Was ich halt schon cool fand. Gerade wenn man in einer Entwicklung ist und noch gucken und was will man und so. Auch nicht, dass ich die Formate jetzt groß konsumiert habe. Wir haben damals auch We Are Family oder wie das hieß und Meine Familie und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das als hieß, so RTL-Sachen, die ich selber nicht produziert habe, aber die auch dort entstanden sind. Die waren ja auch Quotenbrecher, ey. Die waren halt wahnsinnig erfolgreich, diese bescheuerten Formate, aber gut. Nee, und dann habe ich eine kleine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und dann bin ich losgefahren, die A9 runter, irgendwo nach Nürnberg oder sonst wohin oder habe eine Tour durch halb Deutschland gemacht und habe dann Familien getroffen und sie gefragt, warum sie denn die richtigen Kandidaten für dieses Format sind und was halt die Missstände in ihrem Haus sind.
Wow. Ja. Und dann kamst du wieder zurück und hast gesagt, ich würde mit die und die, weil genau, die
dann kam
sind
ich zurück, hab das geschnitten, also man macht ja vorher, telefoniert man ganz viel schon mit dem. Man hat so eine Datenbank und sagt, Mensch, du hast dich beworben, erzähl doch mal und so. Mhm. Und dann findest du erst mal raus, ob da auch eine gewisse Story irgendwie sein könnte. Also ob du jetzt irgendwie auch noch erzählen kannst, dass sie auch Bienen züchten oder so, weiß ich nicht. Also irgendwas muss man ja gucken. Oder was halt vor allem das Problem ist, also man will den ja auch, also wirklich, das war zumindest mein Anspruch, wir wollten denen ja auch helfen.
Ja.
Wollten halt wirklich gucken, Mensch, ist das eine Familie, die vielleicht wirklich kein Geld hat und deswegen
wirklich auch die Unterstützung braucht und so.
Genau, also es war uns auf jeden Fall wichtig und dann hat man festgestellt, okay, das ist cool, dann hat man Fotos und so ein Treatment gemacht. Und dann fährt man halt hin, filmt das alles ab, dann schneidet man das schön zusammen. Dann geht man zum Sender und sagt, guck mal, das ist die Familie Meier.
Ja.
Und die haben folgendes Problem.
Bienenzucht.
Genau, und die sind total interessant. Und die Nachbarn beschweren sich immer, die Bienen oder so.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, aber so. Und dann bereitet man das so auf und dann sagt der Sender, ja, das ist eine schöne Geschichte. So ungefähr.
Wie viel Arbeit da rein.
Das ist wirklich viel, ja. Aber es war, dadurch konnte ich, habe gedreht, ich habe geschnitten. Ich wurde dann einfach so an Final Cut rangesetzt, hier schneid mal. Okay. Dann saß ich nächtelang so vor Büchern und irgendwelchen Tutorials bei YouTube, um Final Cut zu lernen.
Wow.
Aber es war nicht so schwer. Oder die Kollegen haben auch geholfen. Wir waren auch ein cooles Team. Also wir sind immer so ausgeschwärmt, haben gecastet. Und das war halt dann schon cool, wenn du auch jemanden von Anfang an begleitet hast. Und du hattest dich dann auch gedacht, ey, es würde mich so freuen, wenn Familie Meier jetzt dieses Makeover-Format machen könnte. Und dann hat man die begleitet, man hat öfter mit denen telefoniert und dann konnte man irgendwann sagen, ey, geil, wir fahren zu euch, wir kommen am so und so vielten, räumen euer Haus aus und machen alles neu. Und das war dann, weil die haben sich auch gefreut. Und
natürlich.
Das war dann so cool, dann ist man hin. Dann wurde das Team ja auch immer größer. Dann, dann hat man sich auch ein bisschen was vorher überlegt, was ist im Wohnzimmer das Problem, was ist im Schlafzimmer das Problem, bla 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 bla. Und hat dann so ein Treatment, also ein richtiges kleines Drehbuch mehr oder weniger geschrieben. Dann hat man ja einen Moderator gehabt, dem hat man dann auch gesagt, hier folgende Problematik mit dem Schrankbett, können wir da was machen? Bis du dann das alles fertig hattest. Das hat ein paar Monate gedauert.
Wow.
Und wir sind halt quer durch Deutschland gefahren, um jedes Format. Wir haben sogar den Moderator noch gecastet.
Ach, krass.
Und so.
Und das ist immer noch Redaktion oder ist das da schon Produzieren, oder? Das ist doch
also
so Redaktion. So wahrscheinlich so ein weicher Übergang,
wahrscheinlich,
oder?
Weil, also wir schreiben auch viel. Man schreibt halt immer so Drehbücher. Also ich will jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendjemand hört, oh, ist ja klar, alles geskriptet. Nee.
Nein, natürlich.
Aber
du musst
aber
schon sagen, wir fangen im Wohnzimmer an, weil hier auch dann davon erzählt wird und deswegen kommen wir dann auch zum Wohnzimmer und so. Ja,
du musst
natürlich.
Ja trotzdem, hast du einen dramaturgischen Faden, also einfach damit der Zuschauer unterhalten wird. Also wenn du jetzt, also wie du die Sendung aufbaust und alles. Und das schreibt man auch und das recherchiert man auch. Also man recherchiert dann auch selber, wie kannst du ein Polster selber wieder frisch aufpolstern oder
Nein, aber das wirklich?
Ja, ich habe alles, wir haben alles gemacht. Also nicht ich alleine, aber unser Team hat alles selbst recherchiert und gemacht und getan. Bis hin zu, und da hast du recht, so ein bisschen produktionell, welcher Baumarkt ist am nächsten, wie ist es mit eBay-Kleinanzeigen drumherum, kann man da, also das war irre, aber ich habe ganz, ganz viel gelernt.
Ja, und auch dieses Gefühl, also man kann diese Shows so oder so sehen, was auch immer, aber dieses Gefühl, was am Ende auch ist, dass die Familie dann auch so glücklich ist, das ist schon eigentlich, es ist so feel good.
Und das war auch sehr spannend für mich zu sehen, wie man dann halt auch versucht, die dann von zu Hause wegzuhalten, weil die sind ja dann auch 3 Tage irgendwo einquartiert im Hotel oder so. Und dann kommen sie halt und dann musst du das ja auch mit der Kamera und dem ganzen Team so planen,
dass die Reaktion gesehen werden.
Genau, dass du dann halt die machen die Tür auf und du willst halt sehen, genau den Moment, wo sie sich freuen oder vielleicht auch nicht freuen. Und das muss man dann halt auch.
Sind nett. Ich fand's irgendwie.
Pink!
Ich fand's vorhin schöner, aber egal.
Habt ihr meine Möbel noch? Aber die habt ihr noch, ne?
Genau.
Und also das ist, das war schon auch dann. Schon cool, also zu sehen, dass wir vor allem, also für dieses Format zumindest, das auch alles so real gehalten haben. Und da hat man sich auch gefreut. Dann hat man am Ende des Tages abgedreht. Also Drehschluss ist ja immer so ein geil Drehschluss, alles schon Kasten. Dann trinkt man halt noch ein Likörchen und dann packt man wieder ein, fährt zur nächsten Familie. Und dann hat man eine ganze Staffel produziert.
Krass. Es gibt ja ein paar Fun Facts von dir, das weißt du bestimmt auch.
Fun
aber
Facts.
Da kommen wir später nochmal drauf hin. Aber ein Fun Fact ist, du kannst ein Billigregal innerhalb von 8,5 Minuten aufbauen. Ist das in der Zeit, wo du das gelernt hast?
Oh mein Gott, dieser Fun Fact. Ich weiß, dass ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber das ist schon Jahre her.
Weißt du die Geschichte noch?
Ja, die hat was mit Nils Ruf zu tun.
Oh, siehst du, da sind wir direkt in derselben Suppe.
Das war Nils, als es vorbei war, also Nils und ich, wir haben uns auch nach dem ganzen Nils Ruf Show Ding und bla auch gut verstanden und haben auch noch zusammen Formate entwickelt.
Ah, okay.
Und haben auch damals tatsächlich zum ersten Mal über so Internetformate gesprochen. Da gab es ein Portal, es hieß Streamin, aber egal, das ist alles ewig her, aber das war ganz cool, dann haben wir uns ab und zu mal so zum Development getroffen. Und hat er irgendwann mal so, sich warum auch immer, sehr viele Billigregale bestellt.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ja, ich helfe dir. Und dann haben wir halt...
Was hat er denn mit dem
Bücher? Ich weiß nicht, ich glaube, er hatte sehr viele Bücher.
Er
hat irgendwas
Awards.
In seiner Wohnung neu. Und diese Wohnung war voll mit diesen Regalen.
Ja.
Und dann habe ich dann in der Zeit, ich weiß nicht, und ich habe dann einfach, wir haben dann so eine Challenge draus gemacht, besonders schnell...
Billigregale
aufzubauen.
Ah, 8,5 Minuten, also das ist schon sehr, sehr gut.
Also irgendwann ist es so routiniert gewesen, also alles klar, ich wusste einfach ganz genau Schritt für Schritt, was zu tun ist. Man macht schon die Packung auf und packt sich dann die Teile so hin.
Ist das eine Show? Ich frage mich, da fehlt noch eine.
Jetzt um nochmal zu beweisen, dass ich wirklich ein Fernsehnerd bin, es gab mal bei Wetten, dass als Wetteinsatz vor 1000 Jahren, ich weiß nicht mal, welcher Promi das war.
Ach so.
Aber da gab es mal, wenn du diese Wette verlierst, dann musst du ein Billigregal aufbauen.
Mhm.
Und da habe ich gesehen, das ist wirklich sehr langweilig. diese Person hat also die Wette verloren. Ich weiß nicht, es war irgendeine männliche, prominente Person. Und du siehst halt, es ist so, diese Person verzweifelt. Also merkst auch, wie halt wirklich, wie man auch einfach keinen Bock mehr hat, dem zuzusehen, was ist.
einfach.
Es klingt witziger, als es ist.
Ja, ja, aber nee, wie du es gerade erzählt hast, ja. Dieses und dann habe ich gemerkt, naja, das ist nicht interessant.
Nee. Ich habe letztens, ich verfolge dich ja, aber es wird, ich habe dich nicht an deinem Twitter-Handle-Foto erkannt. Ich habe dich einfach nicht erkannt, weil du irgendwas hältst. Oder das ist
nee, ich mache so einen 90er-Daumen, so einen schönen Daumen nach oben. Ja? Und ich habe so ein Mumu-Cap oben auf dem Kopf drauf, von diesen Mumu-Bonbons.
Und ja. Und ich habe dich nicht, man erkennt dich nicht sofort, aber viele der Rocket Beans Community oder die Darsteller, die vor der Kamera stehen, retweeten deine Tweets. Und ich denke immer so, ah, das ist dieser Mega-Fan, den sie immer retweeten, weil sie denken so, ja komm, geben wir dir mal einen Shoutout.
Yeah, that's me.
Das ist die Redaktion.
Ja, das habe ich mal gemacht. Das ist, im 2016 war der Jan Böhmermann mal bei uns zu Gast. Und offensichtlich gibt es dieses Gerücht, ich habe keine Ahnung, wie es zusammenhing, also Jan und Larissa waren auch da und für Chat-Duell.
Ja.
Und irgendwie hatten wir deswegen wahnsinnig viel von so Mumu-Kram, diesen Kaubonbons. Irgendwann scheint muss er gesagt haben, dass er es toll findet, keine Ahnung.
Und
dann haben die uns so Caps zugeschickt und da habe ich diese Cap aufgesetzt, weil ich das schon funny fand. So und dieses Foto ist halt auch schon 4-5 Jahre alt.
Aber ich glaube, die coolen sind immer die Profilbilder nie ändern.
Ja.
Das sind die wahren coolen.
Ich habe ja auch mein Name ist ja da nicht, okay, es gibt meinen Namen, aber ich habe ja da bei Twitter, kann man den ja mal ändern.
Ja.
Und da habe ich den jetzt nicht mehr geändert, weil der heißt Chauvinistin, also Chauvinistin. Ja. Weil,
der Riesenfan, Chauvinistin.
Genau, weil Andreas gesagt hat, Andreas, mein Mitarbeiter, Freund und Moderator bei Rocket Beans TV, hat auch einen Podcast, sag ich mal, hier an der Stelle, mit Lars und so, heißt Reflex. Und der hat gesagt, er findet das so toll, den Namen, und es passt so so gut, er findet das irgendwie, deswegen habe ich es nie wieder geändert. Ich habe früher jeden Monat diesen Namen geändert.
Ah, okay, und jetzt bleibt er da.
Ja,
ja, wenn jemand dir ein gutes Kompliment macht. Also das.
Danke, Andreas.
Danke, Andreas, an dieser Stelle. Kommst du öfters oder ist das manchmal so, dass du so auf, wie wir gerade mit diesem Billy-Regal haben, so könnte das eine Show sein, ist das öfters so Gedanken, dass du so hast, ah, das könnte eigentlich was werden oder wo du schon von vornherein weißt, das kann gut funktionieren, das kann nicht so gut funktionieren oder das ist eher etwas, was man live machen könnte oder eher was vorproduzieren?
Ja, mittlerweile ist es, bin ich da ziemlich gut drin.
Ja.
So diese, also ich habe automatisch diese Gedanken. Irgendwas ist, also wie du es gerade beschrieben hast, und dann denkt man so, könnte man das irgendwo einbauen? Könnte man das irgendwo vielleicht sogar größer gestalten? Kann man damit Leute unterhalten?
Genau, ja.
Und vor allem das Rocket Beans Publikum. Und jetzt ist es aber, hat sich so verändert, dadurch, dass ich ja Chefin bin und immer alle mit ihren kreativen Ideen zu mir kommen, ob das nicht nur intern, sondern auch viele Externe, die mir E-Mails schreiben im Forum oder so, oder die man irgendwo trifft und mit einem dann austauschen wollen und sagen, hey, ich habe mal überlegt, man könnte ja.
Ja.
Und mittlerweile bin ich so, hat sich das so gedreht, dass ich immer eher, also dass ich fast so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, dass ich immer eher, dass ich so krass hinterfrage, immer so, ja, okay, gute Idee,
klar.
Aber hast du dieses Kriterium, überleg nochmal hier, überleg nochmal da.
Ja,
da bin ich manchmal, ärgere ich mich auch über mich selbst, dass ich mich manchmal kreativ dann so einschränke. Also wir haben ein paar Mitarbeiter, die kommen, ey, ich habe ein lustiges Wortspiel, lass mal eine Show draus machen.
Ja, ja.
Und dann ich so, ja, das ist ein super tolles Wortspiel, aber das ist ja jetzt noch keine Show.
Ja, natürlich.
Doch, da ist was, da steckt was drin. Ich so, na cool, dann denk doch drauf rum. Und dann ist es so.
Aber ich glaube, das ist ganz normal oder organisch, dass das passiert, dass nach, wenn man so lange da arbeitet und auch so eine hohe Position hat, wo du sofort weißt, wie was funktioniert.
Ja.
Und wenn es wieder so ein, also oder man weiß sofort, ah okay, wir brauchen dafür Sponsoren und da muss ich dann halt auch ein gutes Konzept abliefern. Also wenn ich diese Sponsoren brauche und so und das kann jetzt nicht beim Wortspiel irgendwie reichen.
Ja eben, also das Coole ist wirklich, dass wir auch in der Community, dann kommt ganz viel Feedback und die wollen ja auch nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier gerade eine neue Show erfunden, aber manchmal kommt so wichtiges Input, also irgendwie so eine kleine Stellschraube, die man dann entweder unter den YouTube-Videos oder noch mehr im Forum oder sogar im direkten Austausch bei Treffen irgendwie erfährt, dann sagen die sowas wie, oh Gott, mir fällt jetzt ja nicht das beste Beispiel ein, aber es kommt wirklich dann so ein kleiner Impuls, so, ja, da, Bild unschön. Ja, hast du auch mitgewirkt,
haben
wir jetzt geshowshuffelt und dann kommt einer und schreibt, ja, wieso machten ihr das nicht mit einer Deckenkamera oder so, was wir sogar auch überlegt hatten Und dann sagt man sich, ah ja, geil, eigentlich eine gute Idee.
Ja.
Das frage ich mal. Dann gehe ich sofort auf einen kurzen Dienstweg zu meinem Regiemenschen und frage, ob das möglich ist oder bla, oder ob wir irgendwie ein Voting verdeckt machen oder so kleine Inputs, die dann immer noch so eine Stellschraube sind. Und das ist schon geil.
Das ist schon sehr cool. Und das ist halt der große Unterschied zwischen also solchen Formaten, glaube ich, oder? Also, weil ich kenne das bei Lux und Wunder, die auch schon mal hier zu Gast waren.
Ja, die sind auch toll.
Da schreiben die manchmal was rein und die nehmen einfach die Witze und machen daraus einen Sketch oder so.
Also, das ist doch Hammer,
ist halt einfach, du kannst halt ganz schnell und bist halt so eher beweglich, glaube ich, als so ein, als wie so ein großes oder Fernseher, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo man halt, also beim öffentlichen Fernsehen weiß ich, wahnsinnig schwierig, da was zu bewegen, weil man durch so viele Instanzen gehen muss.
Und man muss halt immer viele Regeln beachten.
Ja, genau, das gibt es ja auch.
Also muss man generell, wenn man eine Sendet, also das müssen wir auch. Es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag und man hat mit der Sendelizenz gewisse Verpflichtungen und mit Jugendschutz und es gibt ja so viele Regeln und Regelbücher, die man irgendwie immer bei, auch bei der Konzipierung halt irgendwie beachten muss.
Mhm.
Und deswegen, das ist egal wo im Fernsehen halt, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Und dann kommt einer und sagt, nee, das können wir ja nicht machen, weil das
sind doch alles Kinder.
Das oder wir haben doch schon eine Sendung, wo das und das passiert. Ah, fuck, wusste ich nicht. Und naja, egal, dabei gibt es ganz das Recht. Das ist bei uns natürlich komplett anders.
Wenn hast du diese Show zum Beispiel, die Flummi-WM?
Flummi Open.
Mhm. Da warst du Redaktions... Obermann, sag ich schon.
Ja, wenn heutzutage sagen wir immer Creative Director.
Creative Director.
Das oder ist vielleicht ein ganz Executive Producer oder sowas. Yes.
Das ist wahrscheinlich super interessant für Leute, weil wenn du das mal ein bisschen erzählen willst,
sehr
gerne. Das ist so eine krasse, ausgedachte Sache ist und eigentlich ziemlich cool ist.
Aber da muss ich sofort ganz wichtig sagen, die Idee und die Ursprung kommt ja von Jan Köppen und Lukas Gehner.
Mhm, ja.
Und die beiden hatten das zum einmal veranstaltet 2011 in Berlin, so einfach als ohne Fernseh drumrum oder Show-Dings, sondern Freunde treffen sich zum Flummi-Spielen.
Flummi-Spielen, das sind diese kleinen Gummi-Ding-Bälle.
Genau, die springen. Ja,
die springen.
Springenbälle, Gummi-Dinger-Bums-Teile da.
Ja.
Flummis. Wie heißen die in Englisch nochmal? Jump? Nee. Doch.
Ich glaube, die heißen Flummis.
Auch
Flummis. Ist das ein deutsches Wort?
Ja. Und zwar ist das aus, eine Mischung aus Flug und Gummi vielleicht.
Ja, okay.
Sehr oder Flying-Gummi. Ja. Ich habe es vergessen, aber das ist tatsächlich eine coole Geschichte, weil Jan und Lukas hatten halt diese Sache und Jan ist vor allem ein guter Freund von Rock Beans TV, ist immer mal wieder zu Gast, wenn er es schafft und unheimlich sympathischer Nerd auch.
Ja.
Also der passt einfach zu unserem Haus und fühlt sich bei uns, glaube ich, ganz wohl. Und hatte dann irgendwann mal gesagt, Mensch, als wir uns unterhalten haben, ich habe da mal was gemacht. Da denke ich immer, das wäre eigentlich die perfekte Show für euch.
Ja.
Also so vom Inhalt ist der halt so bescheuert und irgendwie so, das könnte zu uns passen. Und da haben Nils sogar und ich, oder wer auch immer, aber wir alle im Haus sofort gesagt, ja, wow, das wäre geil, wenn wir das machen könnten.
Ja.
Wer das jetzt gesehen hat, das war genau vor einem Jahr ungefähr, März 2019, also oder sich jetzt noch anschauen will, ist natürlich bei YouTube verfügbar, der weiß, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und das heißt, und das haben wir vorher auch gewusst, wir wollten es natürlich vor Publikum machen, wir wollten es unbedingt mit der Community machen. Und dann hieß es, ja, wir brauchen einen Sponsor.
Ja.
Den haben wir zum Glück gefunden damals auch. Und
Wie läuft das, dass man dann einfach... Man schreibt die an. Du schreibst die an und sagst, hey, das ist die Idee, ihr würdet dazu passen.
Das macht zum Glück bei uns die Sales-Abteilung oder die Producer. Und ich schreibe dann natürlich die Idee runter oder zusammen mit Lukas und Jan und man konzipiert das und dann gibt es ein Schriftstück und dann rennen die da los und dann kümmern die sich und irgendwann kommt einer und sagt, wir haben einen.
Ja, okay.
Und denkst du, yes, es hat wirklich eine Weile gedauert. Und ich mache dann aber wiederum so dieses, dann kommt das Go und dann heißt es, oh, jetzt müssen wir uns aber Spiele, also konkrete Spiele überlegen.
Spiele und Moderatoren holen und
Spieler, Location suchen, Regeln aufstellen, Kommentatoren braucht man und dann irgendwie noch sagen, alle müssen ein eigenes Video, ein Vorstellungsvideo machen und. Das dauert dann auch schon sehr lange, bis man, also wir sind sehr viel schneller als jede andere Produktionsfirma, glaube ich, oder jeder andere Sender.
Ja.
Wir machen das dann einfach und verausgaben uns auch hin und wieder, aber es macht ja auch Spaß. Ja, und dann haben wir uns irgendwie 10 Locations ausgeguckt, dann haben wir die gefunden, dann habe ich gesagt, das ist es jetzt. Und der Producer hat auch gesagt, cool, das können wir uns leisten oder geil. Oder. Dann mit der Agentur getroffen, dann habe ich mich mit einem Redakteur zusammengesetzt, wir haben Spiele entwickelt, dann haben wir einen Turnierbaum erstellt. Oh Gott, das hat auch ewig gedauert. Welchem Turniersystem machen wir das?
Ja, ja.
Dann natürlich, oh, am liebsten wollen wir alle mitmachen lassen. Dann stellen wir fest, dass aber alle mitmachen lassen halt einfach eine 7-Stunden-Show werden würde. Das wurde ja eine 5-Stunden-Show. Und dann werden Leute wie dich angeschrieben, ey, Katjana, wir wollen dich unbedingt dabei haben oder Florentin oder auch so. Und dann natürlich Leute, die auch intern sind. Und dann wollen wir halt alle, fragen wir alle an, ob sie kommen und mitmachen wollen, ob sie auch Bock drauf haben. Weil wir sind dann ja nicht so, dass wir sagen, hey, hier, ich gebe dir 100.000 Euro, wenn du bei uns in der Sendung auftrittst. Sondern es ist ja wirklich immer dieses,
klar,
alle haben Lust drauf und alle, die Lust haben, kommen dann mit. Ja, und dann wird das.
Dann wird so eine Show einfach, wo man mit einem Flummi hin und her schmeißt und irgendwelche Spiele, die man ausgedacht hat. Und das wird zu einer großen Entertainment. Also, es ist schon das ist schon cool. Also, dass man dann da steht und sagt, du hast das jetzt, das habt ihr jetzt gemacht.
Ja.
So, das ist jetzt, ihr habt da gestanden und euch überlegt, wie man das Spiel spielen kann, was genau da gemacht
wird. Das haben vor allem nur Marc und ich, Redakteur von uns, und Musiker auch bei uns im Hause, wer jetzt Rocket Beans kennt, der weiß, wen ich meine. Wir haben da halt dann nachts zusammengesessen und
gespielt.
Irgendwie diese Flummi oder auch Robert auch und so. Und also alle, also wir haben dann wirklich überlegt, wie können wir da eigentlich jetzt den Flummi von da nach da bewegen? Wie können wir gewährleisten, weil es ja auch eine Live-Show ist, dass das auch wirklich ein Ende findet?
Mhm, ja.
Es gab ja auch ein Spiel, so Stefan Raab-mäßig, Schlag den Raab-mäßig, wo die einfach ewig mit zu tun hatten und so. Und dann wird das geprobt und dann wird es hier nochmal abgedreht, dann wird es nochmal so geschnitten, dann bereitet man es nochmal vor, dann überlegt man, ob man es an einer anderen Stelle setzt als am Anfang. Mhm. Welche Spiele, mit welchen steigen wir ein, mit welchen kommen raus. Wir haben ja kaum Proben gehabt, weil wie es beim anderen großen Fernsehen ist. Also es ist
kannst
wirklich,
du ja keine Leute einholen und sagen, 3 Tage vorher.
Dann die Leute, die gebaut haben, da sind so viele Leute auch beteiligt, wie die dann die Dinger da gebaut haben und alles. Und,
noch vor deiner Zeit bei Rocket Beans hast du auch mal für Joko und Klaas, oder? Die waren mal deine Chefs.
Ja.
Wie war das?
Schön.
Und das war jetzt bei auch so, das war auch immer noch, was für eine Redaktion ist das? Auch noch nicht scripted? Also so half-scripted.
Also das Coole war, nach MTV Home, als auch da MTV mal wieder eine dumme Entscheidung getroffen hat, meiner Meinung nach, oder schon bevor sie es bei MTV, bei Game One gemacht haben, egal. Danach wurde ZDF Neo auf die beiden aufmerksam und hat gesagt, ey, so eine Show wie euch und wie auch immer das zusammenkam. Ja. Auf jeden Fall hieß es dann, ZDF Neo hat ab Donnerstag, dem 6. Oktober 2011, glaube ich, war es, eine neue Sendung, die heißt Neo Paradise. Und die wurde moderiert von Joko und Klaas und ich war damals auch noch in Leipzig, um dieses Goodbye Deutschland und Auf und Davon und so zu machen. Mhm. Das war, bevor wir damit losgingen. Und dann habe ich das aber gesehen, dass die da wieder jemanden brauchen.
Aha.
Und habe ich gerade ein Volontariat in Leipzig auch gemacht, weil ich ja das Studium abgebrochen habe und dann meiner Mama versprochen habe, dass ich aber trotzdem eine Ausbildung abschließe. Mhm. Also ich habe ein abgeschlossenes Volontariat und kann also journalistisches Handwerk bis heute dann auch mal nachweisen. Und das war cool. Dann haben wir diese neue kleine Sendung gemacht mit dem gesamten MTV Ensemble, also mit den ganzen Leuten. Und dazu kamen noch ich und noch 2 weitere Redakteure. Und wir haben dann da von Anfang an mitgemacht und es war ultra geil. Also
ja.
Es war eine wirklich schöne Zeit, weil wir auch so aufgeregt waren, weil, oh Gott, auch öffentlich-rechtlich.
Ja.
Aber irgendwie war es trotzdem der Traum von MTV Home, die Sendung, die sehr beliebt war, konnte man ja da im Prinzip weiterspinnen.
Ja.
Und weil es war ja einfach dieselbe Sendung, wenn man mal ehrlich ist. Und wir konnten Musik da machen und so. Es war wirklich, und ich wieder im Late-Night-Show-Segment, wo es sich sowieso cool fand und Comedy, viel, viel, viel gelernt in der Zeit.
Mhm.
Mit einem großartigen Team, mit meinem damaligen Chef, der ja eigentlich war mein Chef, der Thomas, Schmidti.
Thomas Schmidti, ja.
Genau, also von dem habe ich in erster Linie alles gelernt und nicht von Joko und Klaas, aber sie waren trotzdem unheimlich tolle Kollegen. Und ultra fleißig, wahnsinnig engagiert, was sie in der Zeit alles auch gemacht haben. Und dann war so eine, wir haben immer alles zusammen gedreht. Auch.
Und wo war das aber? Das war dann in Köln?
Es war in
Köln?
Berlin.
In Berlin. Ah, es war in Berlin, okay. Mhm.
Genau. Also da bin ich nach Hause gegangen.
Ja.
Und habe von Leipzig und habe mich da, eine der besten Entscheidungen, die ich je getätigt habe.
Wie lange warst du dann da?
4,5 Jahre. Also mit allem drum und dran. Neo Paradise ging ja nur anderthalb Jahre. Dann gab es ja die Übernahme von ProSieben so ungefähr. Ja. Nein, keine Übernahme, aber...
Die haben es dann auch wieder weitergenommen.
Dann gab es ja Zirkus Halligalli. Wir sind als Team größtenteils mitgegangen, was auch wichtig war, glaube ich. Und dann von Zirkus Halligalli. Also ich habe innerhalb dieser Firma ganz viele Formate betreut und zum Schluss auch redaktionell bei Mein bester Feind mitgearbeitet.
Mein bester Feind.
Mhm. So eine Samstagabendshow. Auch eine Rubrik eigentlich von Zirkus Halligalli. Mhm. Eigentlich sogar eine Idee, die es schon bei Neo Paradise ein bisschen gab. Da hieß es aber noch, oh Gott, ich will jetzt, oder ist mir auch egal, da hieß es noch Wünsche, die du niemals hattest. Mhm. Ist ja jetzt nicht das große Geheimnis. Aber da sind wir noch nicht, da waren wir in der Ideenfindung noch an so einem Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist noch nicht fertig.
Aber das ist nicht der Christian Ulm.
Nee.
Das ist mein bester Freund.
Genau. Nee, mein neuer Freund.
Mein neuer Freund, ja. An den habe ich gedacht.
Nee, mein bester Feind ist so eine richtige, und das war halt geil. Also wenn man überlegt, man hat so ein paar Stationen schon und hier vom Regionalfernsehen bis hin zu Docutainment und Nils Ruf schon natürlich auch und hier wieder Comedy und dann noch Doku. Also ich muss ja dazu sagen, damals zumindest, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber Auf und Davon. Und auch gut bei Deutschland waren wirklich dokumentarisches Arbeiten. Also ich habe da echt viel gelernt, also dokumentarisch erzählen. Zumindest in der Produktionsfirma, in der ich war. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar andere Leute, die mehr gescriptet haben. Und das war, und dann bist du da und dann macht man Mein bester Feind und es ist halt Samstagabendunterhaltung. Und das ist ja so für jemand, der wahnsinnig gerne Fernsehen macht, und ist das so eine Königsdisziplin.
Geil, ja.
Und das war auch, als ich das noch realisiert habe, ich so, fuck, wir hier. Wie kleiner, verrückter Scheißhaufen.
Ja, 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 aber das hält so alles zusammen. Das ist doch.
Wir sitzen auf einmal und machen ProSieben 20:15 am Samstag. Wir hatten das natürlich vorher schon mit Duell um die Welt, aber da war ich gar nicht so beteiligt. Da durfte ich mal was transkribieren, aber sonst nicht so. Das ist ja auch eher in Köln noch, also dadurch, dass wir dann auch mit Endemol und Bababa und was da alles noch so war. Aber das war schon so für einen Redakteur, für einen Kreativen war das so, oh, fett.
Ja.
Also das war einfach geil. Und da kommt das ja auch zugute, dass man eben, also in meinem Fall, dass man irgendwann auch mal gecastet hat und mal gelernt hat, wie erzählt man Geschichten, welche Menschen wollen überhaupt vor die Kamera und wie manche wollen das vielleicht unbedingt, sollten es aber nicht und
ja,
so.
Ja, genau.
Man entwickelt natürlich dann Gespür. Oder was ist halt, also das muss man ja auch, das ist so eine wahnsinnig schwierige Arbeit, die man zu finden. Das hat bei uns aber jemand anderes hauptsächlich gemacht, der sagt, meine beste Freundin tut alles für mich, die springt auch den Felsen darunter oder so.
Mhm.
Und du musst ja schon wissen, oh Gott, was ist, wenn die den Felsen nicht runterspringt?
Ja, ja.
Und so, das waren halt alles so, deswegen muss man so ganz viel mit Menschen und nochmal telefonieren und nochmal gucken und dann wird das auch alles so, das inszeniert im Sinne von, man muss ja diesen Überraschungsmoment haben, wo du dann halt, du sprichst alles mit der besten Freundin ab, die muss aber auch wirklich ihre Klappe halten und so, und dann triffst du dich und dann, bäm, gibt es eine Überraschung, Joko kommt um die Ecke und sie, oder so, das sind all diese Sachen, die man halt, genau, und das inszeniert man natürlich, weil das muss ja knallen im Sinne von geil sein. Also diese Person muss sich ja freuen. Also man bereitet irgendwas vor, einen Treffpunkt, also was. Und dann sagt man übrigens, deine Aufgabe ist.
Ja, ja.
Und das war ultra spannend, mega geil. Also das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt hast du halt alles.
Erreicht schon.
So,
also jetzt ist es,
ja, also Samstagabendunterhaltung, Hammer.
Auf ProSieben?
Ja.
Also, kannst du dich an die krasseste Geschichte erinnern? Also da, wo so ein Fauxpas passiert ist oder wo war mal was richtig schief gelaufen ist oder wo es so ein Moment ist, wo du gedacht hast,
spontan?
Ja, ich
leider
grad,
nicht.
Ist eine
es gab da aber sicher was. Es gab da ganz sicher irgendwas, wo man dann irgendwie, also es gab mal eine Situation bei Mein bester Feind, als es noch eine Halligalli-Rubrik war. Ist jetzt kein großer Fauxpas, aber haben wir das alles vorbereitet.
Ja.
Standen bei dem vor der Wohnungstür und wollten halt Überraschung machen. Ja, und der war nicht da.
Scheiße.
Also es war wirklich so. Und
dann muss man alles zusammenpacken,
ja, geht. Also wir waren halt auch irgendwie Kamera, Ton, vielleicht sogar noch eine zweite Kamera, ziemlich sicher sogar. Aufnahmeleitung, Realisator und Moderator. Und du stehst halt vor der Tür, ding dong, und es passiert nichts. Und der beste Freund auch noch. Und er so, dann ruft er den an und sagt, ja, der ist jetzt arbeiten.
Nein,
und so,
und
du denkst so, scheiße. Und das ist natürlich, ich denke in dem Moment sogar, oh nein, was ist denn, wenn du jetzt in die Firma zurückgehst? Das ist der ganze Tag verschenkt. Der ist ja auch Geld, was man in dem Moment ja auch ausgegeben hat und was man aber nirgendwo...
Ja, die ganzen Kameramänner und muss man ja bezahlen.
Und das ist halt erstmal eine Art Ausfall. Und deswegen muss man dem Chef sagen, ja, ich weiß auch nicht, habe ich vielleicht nicht so gut recherchiert. Ja, keine Ahnung, aber...
Ja, klar, man...
So, ne? Also sowas ist mal passiert, das ist jetzt nicht so ultra schlimm.
Ja, ja,
aber ne? Man holt es dann irgendwie nach oder man hat noch einen Ersatz oder so. Aber es gab auf jeden Fall auch andere Sachen, wie ich habe mal zu früh Konfetti runtergeschmissen beim Countdown-Moment oder sowas bei Halligalli. Oder habe aus Versehen den Countdown-Moment verraten oder so. Also da ist mir bestimmt auch das eine oder andere passiert. Es war eine ganz tolle Sache, die wir in Halligalli hatten, dass immer mitten in der Sendung an irgendeiner Stelle die Moderatoren mit irgendeinem Schwachsinn überrascht wurden.
Okay, ja.
Das musste man ja auch immer irgendwie geheim halten und das durften die immer nicht rausfinden.
Überraschung jetzt. Ja. Oh,
und dann habe ich bestimmt irgendwann mal oben das Konfetti falsch oder irgendwas habe ich da, sowas macht passiert halt oder ja, die Tür klar. zu schnell aufgemacht oder so. Aber es ist, ich bin zum Glück jemand, ich mache nur einmal sowas falsch
ja, und dann passiert es mit diesem Glück Knopf einfach nicht mehr drücken. Und das heißt wieder zurück. Jetzt bist du von da wahrscheinlich dann relativ, das nächste war dann Rocket Beans, oder?
Genau, dann habe ich ein halbes Jahr noch selbstständig so Konzepte geschrieben für alles Mögliche. Und dann bin ich zu Rocket Beans. War ein halbes Jahr danach, circa. Ja.
Und als du als Selbstständige gearbeitet hast, überlegt man sich so Konzepte und dann bringt man die irgendwo hin? Wie kann man sich das also vorstellen?
Das war, also erstmal habe ich gedacht, geil, ich mache jetzt auch mal frei. Also ich habe wirklich einen richtig geilen Sommer gehabt, ja. Wo ich einfach nur rumgelegen habe und gelesen habe und verreist bin und so. Und dann irgendwann war auch so, weil ich einfach sehr gerne arbeite, so ein Moment, wo ich dachte, boah, ich muss jetzt mal wieder irgendwas machen. Und dann war das wirklich Freunde, es war eher so, dass Freunde von mir gesagt haben, du, ich habe einen Kunden so und so. Also es war dann eher so Werbung. Mhm. Die brauchen ein Konzept für... Ja, damals war auch was mit Red Bull, Soundclash und sowas ja. alles. Und, oder die brauchen irgendwie unterhaltende Konzepte für das und das und schreib mal was hier. Das sind die Eckpunkte. Mhm. Und dann sagt man denen einen Tagessatz. Das habe ich auch erst so gelernt. Ja. Ich so, okay, geil.
Tagessatz, ja.
Ich schreibe zu Hause jetzt Konzept und krieg dafür Geld.
Ja.
So. Und dann habe ich das gemacht und dann fanden die einen das gut. Dann empfehlen die halt irgendwie jemandem anderen das weiter und dann guckst du mal und erhöhst den Tagessatz irgendwie.
Ja,
mal gucken,
klar.
was sie sagen und ja, und dann habe ich das viel gemacht und habe auch viel so ein bisschen für mich mit Freunden einen YouTube-Kanal mitgestaltet. Also eher als Hobby.
Ja.
Habe da meinen, das hieß,
wie hieß der denn?
Food People Places, also den gibt es noch.
Ja.
Und da gibt es halt so Food-Videos und dann haben wir so eine Gruppe YouTube, von Leuten, die Bock auf Essen und sowas haben, die haben dann da.
Und der ist noch aktiv? Oder? Mhm. Ja. Und es gibt auch noch deinen eigenen Podcast,
ja.
den du ja auch hast. Und zwar, also es gibt, Entschuldigung, wo ist er denn?
Expertengespräch.
Oh, wo ist es denn? Expertengespräch, hier ist es. Genau, du hast Expertengespräche.
Ja.
Und dann gibt es der Weisheit.
Ja, da war ich, also 2010 oder irgendwann, ich weiß vielleicht auch später, boah, ich werde alt, ich merke das. Da hat mich jemand angeschrieben bei Twitter und hat gesagt, ey, irgendwie bist du witzig und was auch immer, wir machen einen Podcast, hast du Bock dabei zu sein? Und ich wusste nicht, was ein Podcast
ja.
ist. Ich so, ja, weiß ich nicht. Und fremde Männer schreiben mich auf Twitter
ja,
an.
Ja.
Und dann fand ich das aber witzig, dann haben wir uns getroffen und dann haben die mir gesagt, na, erst nur in einem Mikrofon labern. Und dann fing dann so eine Tradition damals an. Also gerade Podcast-Fans kennen, glaube ich, genau diesen Podcast. Und Markus Richter, der da schon immer dabei war. Und da waren ich und noch drei andere Typen und wir haben über gelabert halt.
Ja.
Und ich habe das nie irgendwie, ich habe mir die selber auch nie angehört. Ich bin dahin, wir haben gequatscht, wir hatten Spaß, wir haben auch wichtige Themen besprochen und witzige Themen.
Mhm.
Und wir haben dann irgendwie aus irgendeinem Grund sehr viele Hörer und Hörerinnen gehabt. Und dann haben wir vier uns aber umorientiert, beziehungsweise wir hatten privat einfach viel zu viel anderen Kram zu tun. Und Markus ist aber geblieben und hat der Weisheit weitergeführt mit einem anderen Ensemble jetzt.
Ja.
Also den gibt es bis heute. Und dann...
Wie viele Jahre gibt es denn dann schon?
Ja, wir haben uns 2011 oder 12 das erste Mal getroffen.
Ja, okay. Das ist ganz, ganz
wahr. Und dann habe ich aber, den gibt es jetzt mittlerweile auch schon 6, 7 Jahre gefühlt. dann habe ich den Robert und den Carsten kennengelernt. Und Robert und Carsten sind genau wie ich große erste FC Union Berlin Fans. Und wir sind so drei Berliner irgendwie und Friedrichshainer irgendwie auch. Also so irgendwie, wir sind uns schon sehr ähnlich. Und wir haben auch dann irgendwann, hat Robert gesagt, hey, ich brauche so jemanden wie dich. Und ich bin nach wie vor einfach die so, ja cool, habe ich Spaß.
Ja.
Dann setze ich mich da hin.
Kommst du hin? Ist auch gut, ist schön.
Erzähle was und geh wieder.
Ja.
Also ich ich hab gar keine Ahnung von diesem technischen Know-how und der Distribution und so. Und das ist, wo ich zum Glück bisher nicht musste, weil jemand wie Robert in dem Fall das für uns managt. Mhm. Das macht halt Spaß. Es ist natürlich eher ein Hobby. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich habe da die und die Marketing
und Vorteile oder was.
Oder so, oder ich will unbedingt was damit verdienen oder so. Ist mehr. Wir drei haben da einfach unseren Spaß und wir haben eine Stammhörerschaft, die cool ist. Mhm. Ja, es macht einfach Spaß. Ja. Und weißt du, was cool ist?
Ja.
Wenn dich jemand fragt, oh, was hast du so für Hobbys und denkst, lesen, schreiben, Fahrradfahren, tanzen. Nein, kann man halt sagen, ja, ich habe einen Podcast, das ist mein Hobby.
Ah.
Das ist viel cooler. Das ist irgendwie viel cooler. Als zusammen, manchmal gehe ich gern spazieren.
Am Strand mit einem Pferd spazieren.
Ja, und ich höre gerne Musik. Und so.
Nein, ich habe meinen eigenen Podcast. Ja,
das ist cool.
Du magst Milchprodukte.
Ja. Sehr.
Wie, erzähl mal.
Ich weiß auch nicht.
Du magst einfach Milchprodukte. Und wie ist es mit Furzen? Kein Furzen.
Nee, da habe ich gar keine Probleme. Ist das so? Hat man da Furzprobleme?
Ich habe ich habe diese Geschichte auch schon 8-mal in diesem Podcast erzählt. Oder auch kein einziges Mal, ich weiß nicht. Meine Geschichten wiederholen sich nach einer Weile. Ist, dass ich mal in einer Eisdiele gearbeitet habe und so viel Eis verkauft habe und gleichzeitig immer wieder die Eis genascht habe und daraufhin sehr oft furzen musste. Und dann wurde mir gesagt, das ist wegen dem ganzen Milch.
Na, dann hast du so ein bisschen, bist du so ein bisschen Laktose-intolerant.
Laktose-talentiert.
Und ich bin genau das Gegenteil.
Du bist also sehr tolerant.
Ich habe sogar Entzugserscheinungen, wenn ich nicht irgendwie, also wenn ich so ein paar Tage lang keinen Joghurt, Käse, Milch, irgendwas das oder Ei ran habe, dann merke ich so richtig, wie ich einfach richtig so Bock habe auf ein großes Glas kalte Milch oder so. Oder ein Ayran oder...
Oh ja, stimmt, du bist so ein Ayran-Trinker. Jetzt kommen wir aber zu der nächsten Frage. Du hattest von September 2011 bis Mai 2012 einen Gegenstand nicht. Was hattest du nicht?
Alter, was meinst du? Was könnte das sein? 2011?
Ding, 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 ding.
September 2011. Da bin ich gerade nach Berlin gezogen. Kein Kühlschrank.
Du hattest keinen Kühlschrank.
Ich hatte keinen Kühlschrank, das stimmt.
Warum hattest du keinen Kühlschrank?
Ich bin da gerade nach Berlin gezogen, dadurch ist mir das auch eingefallen und hatte, also wieder von Leipzig und hatte meine Wohnung und habe dann, das ist eine wirklich gute Frage, vielleicht hatte ich kein Geld dafür.
Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich hatte auch, ich weiß es gar nicht, aber ich habe für eine Weile aus dem Rucksack gelebt. Also das war auch so, ich habe meine Wohnung untervermietet, habe dann so bei meinem, in Anführungsstrichen, Freund gelebt. In Anführungszeichen, was auch immer. Casual, ich habe einfach nur casual, aber ich habe, ja. Und ich glaube, da hatte ich auch kein richtiges.
So lange? Aber ich kann mich erinnern, weil ich hatte nämlich ein Date an dem Tag, als der Kühlschrank geliefert wurde.
Oh!
Und das ist eine gute deswegen weiß ich, Geschichte. Deswegen weiß ich das noch ganz genau, dass ich dann nämlich endlich irgendwie mir einen Kühlschrank gekauft habe beim Mediamarkt oder weiß ich nicht wo. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, ja, und können Sie ihn auch liefern? Mhm. Und dann hat der den geliefert und der Tag, an dem die Lieferung kam, da hatte ich halt auch ein Date.
Geil.
Und ich sagte so, fuck, ich brauche aber den Kühlschrank, jetzt wird's warm, weil Mai. Ja. Und, und dann habe ich den gesagt, na, wie lange geht denn das und ist das, und dann weiß ich noch, dass ich den zu mir nach Hause navigiert habe, mein Date.
Und, gesagt, den Kühlschrank.
Können wir bitte zu mir nach Hause gehen? Ja.
Und der also,
nachdem
so,
wir schön
oh Gott,
spazieren waren.
Sie will ganz schön schnell mit mir schlafen.
Möglicherweise hat er gedacht, okay.
Yeah, I'm getting the third base.
Und ich so, dann kam so, weil ich wohne da auch unterm Dach, und dann kamen so zwei sehr muskulöse Männer, die dann irgendwie den Kühlschrank da hoch wuchteten und ich dann auch irgendwie wahnsinnig aufgeregt war und mir das auch so peinlich war, während der da in meinem Zimmer saß, also in diesem Zimmer. Und ich so, und kamen diese beiden Typen, die ich aber irgendwie auch ganz cool fand. Und dann habe ich mit denen noch gequatscht und haben die noch den alten Naja, und dann weiß ich nur, wie ich zurückgegangen bin. Aber wir haben halt heftig rumgeknutscht.
Ja, dann hat es sich gelohnt.
Also, aber es war trotzdem so ein, ich kam damit nicht klar. So dieses, oh Gott, zu viel Testosteron auf meinen 40 Quadratmeter.
War das noch, ist das dieselbe Wohnung in Berlin? Ah, okay.
Den Kühlschrank habe ich bis heute, ja.
Ah, und ja.
Ein ganz kleiner Kühlschrank.
Hast du auch Interesse mal, also weil ich stelle mir diese blöde, langweilige Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, das stellst du immer, ja?
Nee.
Okay.
Die frage ich mich selber immer, jeden Morgen. Wo bin ich in 5 Jahren?
Ernsthaft. Und hast du immer dieselbe Antwort oder kommen da unterschiedliche Antworten?
Ach, nee, es kommt immer. Ich weiß es auch nicht. 5 Jahre. Ja, es kommen immer unterschiedliche.
5, also da bin ich ja schon älter.
Ja, da sind wir schon älter. Nee,
da hat man ja schon eine große Party wieder vor, laut Alter. Also ich glaube, ich werde in 5 Jahren eine sehr große Party. Ganz ehrlich, ich stelle mir die Frage nie. Manchmal will ich mich dazu zwingen und sage, du musst doch auch mal in die Zukunft denken.
Ja.
Du musst doch auch mal überlegen, wo willst denn du mal hin, was hast denn für Wünsche, Träume, Ziele. Und ich habe das nicht. Also ich habe das schon, aber es ist nicht so, dass ich sage, wenn ich das in 5 Jahren möchte.
Ich weiß.
Ich finde es nicht schlimm, wenn ich in 5 Jahren in derselben Situation bin wie heute. So.
Ja, ja. Ja, ich verstehe, es gibt ja auch daran, weil du hast ja auch das, was du... Es geht mir ja auch so, man hat ja das, was man machen wollte, gemacht.
Ja.
Deswegen ist es nicht mehr, in 5 Jahren oder in 10 Jahren will ich unbedingt diese eine Show haben, weil es eigentlich dann im Endeffekt so... Stimmt. Ich frage mich, hast du mal Interesse eher, weil jetzt sind ja die Projekte, also so in scripted, in richtigen zu schreiben und zum Beispiel eine Sitcom zu schreiben oder sowas. Hast du da Interesse oder ist es eher immer im Journalist, also im konzeptionellen Shows?
Also ich glaube, ich bin eher so eine Unterhaltung, also ich habe das auch jetzt mal gecheckt, ne? Wenn man auch irgendwann mal feststellt, was sind so Stärken und Schwächen und so. Und früher hätte ich sofort gesagt, ich will unbedingt Drehbuchautorin werden und hast du nicht gesehen. Ich kenne aber viele Leute, die Drehbuchautoren sind und die sind krass und cool und die können richtig geil schreiben und so. Ich glaube, ich könnte vielleicht plotten oder so. Ja. Das wäre sowas, was ich noch hinkriege, aber dann wirklich in die Dialogen und so. Da muss ich ehrlich mit mir sein, das werde ich nicht in einer Langzeitformat, also für so kleine Sketche oder wirklich so Einspieler, so das kann ich und habe ich schon gemacht.
Ja, ja.
Und aber dass ich jetzt wirklich mal den großen Film mache, von dem ich vielleicht früher gehofft habe, dass ich den mal mache, oder Fiktion. Nee, das sollen mal die Profis machen.
Ja, und dass auch die Interessen verlagern sich, wenn man, also ich merke auch so, wenn mir das eher Anxiety gibt oder mehr so viel Druck und ich denke so, oh, das dauert und sowas, dass man eher sagt, okay, man spezialisiert sich auf die Sachen, die man besser kann, weil die machen ja auch mehr Spaß im Endeffekt.
Und das habe ich ja auch, ich wollte ja wirklich Journalistin werden, also ich wollte am liebsten politisch irgendwelchen oder irgendwie Korrespondentin sein oder so.
Ja.
Und da habe ich dann auch gemerkt, naja, es gibt einfach Leute, die sind wirklich krass.
Aber du bist ja auch witzig, deswegen weil man ja auch das...
Ja, dann kannst du. Also genau, dann merkt man auch so, aber so in dieser leichten Unterhaltung, das kannst du so. Und dann musst du die Stärke auch noch ausbauen. Und das habe ich dann auch eher gemacht, als mit aufzuerzwingen, meine Oma glücklich zu machen, weil ich irgendwie in Afghanistan stehe und von dort berichte.
Ja.
Also...
Das war deine Omas größter Traum.
Ja, sie hätte schon...
Sie will, dass du in Afghanistan stehst.
Meine Oma
stehst.
Meinte schon so, sie hätte sich gewünscht, dass sie mich in der Tagesschau sieht.
Ja, da muss man, das ist ein ganz anderer Typ.
Ja.
Das ist.
Habe ich dann auch gemerkt.
Das, was man macht bei Oma. Das ist. Und was ist denn so ein. Weil du hast ja am Anfang deine Startlöcher hast du gemacht bei. Wie heißt das nochmal? Wie hieß der? FB Berlin?
FAB.
FAB.
Genau. Fernsehen aus Berlin.
Genau. So ein kleines. Die haben ja was. Also diese kleinen Fernseher.
Ja.
Ich weiß, ich habe auch mein erstes Praktikum. Auch bei so, aber das ist so im Dorf gewesen. Und es war so ein kleines Dorf-Fernseher-Ding. Und ich weiß nur, ich habe damals, wir haben die Reportage gemacht von, ob Rauchen ist ja ganz schön ungesund. Also war wirklich 2004 oder so. Und dann 3 vielleicht. Und ich wusste noch, ich musste dann so mitfilmen, wie wir halt dann auch so Nahaufnahmen von so einem Aschenbecher und die Sachen rausdrücken und irgendwie ich musste irgendwas einsprechen und ich fand das so geil. Ich fand das so cool.
Bestimmt sehr überzeugend auch gespielt.
Immer so. Deswegen habe ich auch jahrelang geraucht, nur wegen diesem kleinen Einspieler. Ja, aber sowas wie FAB, sowas so... Glaubst du, es kommt sowas nochmal zurück oder hättest du Lust, sowas so zu leiten, so mal eine eigene Fernseher-Leitposition zu haben? So?
Ich bin ja jetzt witzigerweise auch sehr, also das habe ich auch erst in den letzten Jahren so festgestellt, aber ich habe ja eine sehr viel Einfluss bei Rocket Beans als leitende Funktion, gerade im Kreativbereich. Also ich habe irgendwie witzigerweise ganz schön viel Macht, was mir vorher mal gar nicht so klar war, aber das ist schon irre und es macht auch Spaß.
Ja.
Aber je leitender man wird und je mehr man Verantwortung trägt, auch weniger. Für Personal und so und für alles, für das Produkt und die Marke, desto weniger geht man halt raus. Desto weniger ist man irgendwie selber Creator. Also desto weniger filmt man oder spielt man oder schreibt man oder fährt weg und so. Und das ist auch ganz schön, eben auch repräsentativ dann hier und da mal zu sein und sagen, hallo, ich bin die und Rock Beans ist das und wir sind toll. Aber es fehlt schon. Und das ist, deswegen sage ich mal nein, aber ja, ich würde jetzt auch nicht ja sagen. Es fehlt dann schon manchmal das Rausgehen und ja, selber schneiden und drehen und sowas.
Das ist ja genau so, dass wenn man zu viel verantwortet, dann ist man nicht mehr im Kreativ, sondern eher in diesem...
Vielleicht in 10 Jahren nochmal oder so.
Das habe ich 10 Jahre. Oh, 10 Jahre.
Also dann habe ich ja das Alter.
Da sind wir 45. Mhm. Also da sind wir 30.
30
sind wir. Da sind wir 35.
Ja, sind wir knapp, ja.
Eieieiei.
Ja. Ja, das, wenn ich so 50 bin, dann leite ich meinen eigenen Sender, sage ich jetzt.
Ja, geil. Das ist schon geil.
Ja. Aber vielleicht brauchen wir auch gar keinen Sender mehr in der Zukunft.
Ich glaube.
Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einen Rentner-Podcast oder einen Rentner-YouTube-Kanal. Ach, dann bin ich auch gar kein Rentner.
Nee, das ist für mich noch. Aber
Midlife-Crisis-Podcast, YouTube-Kanal. Weiß ich nicht. Also es ist geil, es macht Spaß. Ich glaube, es macht nicht überall Spaß, aber bei Rocket Beans macht es Spaß.
Kurz, ich weiß nicht, wollen wir kurz, oder du bist ja jetzt bald woanders.
Ja.
Darüber können wir schon sprechen, oder?
Genau, also ich habe jetzt noch nicht gesagt, wo, und ich glaube, damit warte ich auch noch.
Oh, okay, ja.
Also, aber es wird ein öffentlich-rechtliches Format sein, für das ich ab April tätig bin.
Super aufregend.
Ja, voll.
Ja,
also
voll.
Das ist, also klar, wir haben, die Leute wissen, bei Rocket Beans TV ist mein Kapitel erstmal beendet. Mhm. Und das liegt auch vor allem daran, dass ich nach Hause wollte. Mhm. Ich wollte nach Berlin zurück. Ja. Und ich glaube auch, das ist gut, wenn mal wieder ein bisschen frischer Wind da durch die Räume fegt. Keine Ahnung. Also es ist jedenfalls nichts Böses oder irgendwas oder Unzufriedenheit.
Ja, ja,
sondern
klar.
Es gibt da eine berufliche Herausforderung, auf die ich irgendwie Bock habe und ich mal probieren will. Und es ist auch eine redaktionsleitende Stelle. Aber da muss ich noch mal mich erstmal so reinfinden.
Ja, ja. Aber das ist auch wieder schön, weil dass dieser Job ja auch so wie die anderen, das ist so eine unterstützende, es sind Leute, die du kennst und die sagen so, hey, hier können wir dich auch sehen und so. Das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, oder? Dass man seinen Job liebt und dass man halt auch sieht von anderen Leuten, dass die das auch feiern und sozusagen immer wieder sagen, hey, was du machst, ist cool.
Also das ist auch, ich glaube, das ist auch ein unheimliches Glück. Also da habe ich lange nach gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe, glaube ich, gerade, was du gerade beschreibst, das passiert mir halt oft.
Ja.
Und das ist schön, dass man auch, also gerade, wir sind ja auch eine kleine Branche, eigentlich sind wir eine kleine Branche.
Ja.
Es ist eh wichtig, dass man sich irgendwie auch gut versteht oder austauscht, dass man voneinander profitiert, dass man irgendwie Stärken und Schwächen sozusagen vereint, damit man noch besseren Content macht am Ende, finde ich auch. Also ich finde es auch cool, dass unsere, jetzt schweife ich zwar ein bisschen ab, aber ich finde es halt cool, dass auch unsere Generation der Fernsehmacher nicht mehr dieses knallharte, ich bin Privatfernsehen und ich bin öffentlich-rechtliches Fernsehen und ich mache nur so und wir müssen hier und es gibt dieses... dank YouTube oder dank der YouTuber, glaube ich, nicht mehr dieses, wir sind alle gegeneinander.
Konkurrenten, sondern dass man zusammen irgendwie.
Man kreiert irgendwie gemeinsam und tauscht sich eben auch darüber aus und sagt, hey, wie funktioniert das eigentlich im Internet? Oder was können wir denn davon lernen? Oder wie ist dieses? Und obwohl Stefan Raab der Erste war, der angefangen hat, dass, glaube ich, öffentlich-rechtliche Fernsehsender und Privatfernsehsender aufeinander zugegangen sind, als er den Unser Star für Oslo gemacht hat.
Ah, okay.
Also das Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. wo er das den Wettbewerb mit NDR und ARD, also und ProSieben zusammen
Da kommt wieder die...
Ja, ich fand es so geil damals. Das war 2009, glaube ich, oder 10. Ich fand das so einen geilen Move. Hab ich gedacht, wir haben alle Bock, einen geilen, dass wir eine deutsche oder dass wir endlich mal diesen Grand Prix wieder nach Hause holen.
Ja.
Und das ist so das oberste Ziel, zumindest kam es für mich so an. Und dann müssen wir jetzt halt zusammenarbeiten.
Und dann
ist die Show halt da und auch da. Mhm. Und dann können die Leute da voten und dann nicht oder wie auch immer. Und am Ende kommt Lena Meyer-Landrut und gewinnt das Ding auch noch.
Ja,
ne? Und
denkst
geil. Und das fand ich so toll, dass er auch einfach mal gesagt hat, ich habe Bock, das zu machen, ich mache das jetzt hier und dann arbeiten wir halt zusammen. Oder ist wahrscheinlich auch der NDR. Also, ne, aber das war so für mich so als Fernsehmacher ein total wichtiges Zeichen damals.
Ich krieg ein heftiges Nicken von dem alten Chris da draußen.
Der sieht so jung aus.
Der ist schon gute.
Ich finde, der sieht super jung aus, man ist ja gar keine Falte.
Das ist ein Babys Po.
Ja.
Ich weiß nicht, warum da keine Falten sind. Okay. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass du gekommen bist, dass du Zeit hattest. Tausend Dank, Anja, wirklich.
Ich danke euch.
Dankeschön, super interessant. Ich habe auch ein paar, also genau, ich wollte nur sagen, folgt uns doch alle auf Instagram, weil ich habe das letzte Mal, als ich bei den Rocket Beans dich gefilmt, wie du da arbeitest. Und das, da könnt ihr mal ein bisschen reingucken, weil das ist auch sehr interessant, wie oft du, wie du ins Mikrofon sprechen musst und alle 15 Fernseher vor dir hast und Knöpfe drückst und so. Das fand ich sehr cool. Das kann man dann einen kleinen Einblick bei Instagram sehen.
Geil, das finde ich ja cool.
Yay. Okay, also jetzt winken wir ins Mikro. Ciao.
Tschüss.
Danke.